Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir haben gerade gehört, wie Jesus versucht wurde von Satan und wie er gefastet hat. Wir wissen auch, wie er einmal gesagt hat, dieser Teufel kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Das zeigt uns immer wieder, wie wichtig das Fasten ist. Und so wollen wir auch gerne das Fasten jetzt annehmen, weil wir auch wissen, wie viel geistigen Fortschritt und wie viel geistiges Wachstum wir aus der Fastenzeit, aus dem Fasten ziehen können. Ich habe letzten Sonntag über die Leidenschaften gepredigt und habe angekündigt, dass ich heute den zweiten Teil dazu machen werde, über die, wie wir unsere Leidenschaften positiv nutzen können. Wir haben ja gehört letztes Mal, dass die Leidenschaften an sich nicht etwas Schlechtes sind. Es ist eigentlich eine Kraft, die Gott in uns gesetzt hat, die aber durch die Erbsünde in Unordnung geraten sind oder außer Kontrolle geraten sind. Und wir müssen lernen, sie durch unseren Willen oder sie unserem der Herrschaft unseres Willens wieder unterzuordnen. Und da sie etwas Gutes an sich sind, können wir sie auch positiv gebrauchen. Und darum soll es heute gehen. Wie können wir die Leidenschaften, die negative Seite davon kontrollieren? Und wie können wir sie auf der positiven Seite nutzen und fruchtbringend anlegen? Dazu zunächst ein paar psychologische Gedanken und dann ein paar Gedanken, wie wir den bösen Leidenschaften widerstehen können und wie wir die Leidenschaften auf das Gute richten können und wie man Maß hält. Um die Leidenschaften zu beherrschen, bedarf es vor allem der Gnade Gottes, also des Gebetes und der Sakramente. Also wenn wir uns besonders angegriffen fühlen, dann nehmen wir Zuflucht zum Gebet und natürlich immer regelmäßig zu den Sakramenten, die uns immer wieder Kraft und Erfrischung spenden. Aber es ist auch gut, wenn wir uns ein paar psychologische Tricks überlegen oder ein paar psychologische Gedanken anstellen, die uns helfen können, unseren Leidenschaften in der richtigen Weise zu begegnen und mit ihnen richtig umzugehen. Sehr wichtig ist dabei eigentlich der eine Gedanke, dass jeder Gedanke in uns danach strebt, in der Tat sich auszudrücken. Oder was für einen starken Einfluss unsere Gedanken auf unser Verhalten, auf unsere Stimmung, auf unseren Leib auch haben. Besonders wenn diese Gedanken nicht irgendwelche theoretischen, kalten Gedanken sind, sondern wenn sie von starken Gefühlen getragen sind oder von starker Überzeugung, zum Beispiel Gedanken der sinnlichen Leidenschaft natürlich oder auch Gedanken der Abneigung gegen jemand, Gedanken des Wutes, des Zornes, die können einen sehr starken Einfluss auf uns haben. Auf der anderen Seite aber auch die positiven Gedanken, das Denken an eine edle Handlung zum Beispiel, an etwas Schönes, an etwas Aufbauendes, Geistiges. Das sind alles, diese Gedanken können einen sehr starken Einfluss auf unser geistiges, aber auch seelisches, aber auch körperliches Leben haben. Man kann also sagen, der Gedanke ist eine Kraft oder ein Antrieb. Und wenn man seine schlechten Leidenschaften beherrschen will, so muss man bei den Gedanken schon anfangen und jede Vorstellung und Fantasievorstellung vermeiden, die die schlechte Seite der Leidenschaft oder die schlechten Leidenschaften verstärken würde oder anregen würde. Wenn man auf der anderen Seite die guten Leidenschaften pflegen will, so kann man gute Gedanken unterhalten, die schöne Seite der Pflicht zum Beispiel uns zeigt oder der Tugend. Und man kann sich Gedanken machen oder diese Gedanken so versuchen, so konkret und lebendig wie möglich zu machen, damit sie auch wirklich auf uns wirken können. Und jeder Gedanke wirkt so lange, bis er von einem Stärkeren verdrängt wird. Das wissen wir auch alle, haben wir schon selber die Erfahrung gemacht. Und so sind wir auch dem negativen Einfluss eines unguten Gedankens so lange ausgesetzt, bis er von einem guten Gedanken verdrängt wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die schlechten Gedanken durch gute Gedanken ersetzen oder vertreiben oder unschadbar machen. Dass wir einen guten Gedanken erwecken, zum Beispiel durch gute Lektüre oder durch Nachdenken oder Studium einer Sache, die uns interessiert und die den schlechten Gedanken, die uns vielleicht verfolgen, entgegengesetzt ist. Und wenn man einen guten Wunsch lebhaft und stärker machen will, dann verweilen wir bei der Erwägung alles dessen, was ihn nährt. Weil es ja so wichtig ist, dass wir den Gedanken stark machen und ausbauen. Deswegen wollen wir dabei verbleiben und uns Gedanken darüber machen, vielleicht auch ihn vergrößern, indem wir ihn noch ausweiten oder andere verwandte Gedanken oder bereichernde Gedanken hinzufügen. Und das Ziel wäre, dass dieser Gedanke, der positive Gedanke, zur Gewohnheit wird. Und dann nimmt er immer mehr den ganzen Mensch in Besitz, wird zu einer Art Grundgedanke, der alle anderen Gedanken und Handlungen beeinflusst. Auf natürlichem Gebiet sehen wir das zum Beispiel bei Menschen, die sozusagen besessen sind von einer Idee. Zum Beispiel nur den einen Gedanken haben, eine Entdeckung zu machen oder etwas zu erreichen und ein Ziel zu erreichen. Und das beeinflusst ihr, trägt ihr ganzes Leben. Auf übernatürlichem Gebiet sehen wir das zum Beispiel bei Menschen, die so von, bei den Heiligen zum Beispiel, die so von einem Grundsatz des Evangeliums durchdrungen sind, dass dieser Gedanke zur Richtschnur ihres ganzen Lebens wird. Zum Beispiel, wenn sie sich den Armen gewidmet haben, dass sie immer den Satz im Hintergrund gegenwärtig hatten, verkaufe alles und gib es den Armen. Oder der Gedanke, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Das sind alles Gedanken, die uns als Grundlage dienen können und dann unser ganzes Leben beeinflussen können. Es wäre also ein Ziel, sich einen Gedanken zu finden, der uns begeistert und sozusagen das grundlegende Motto des Lebens wird. Zum Beispiel alles zur größeren Ehre Gottes. Oder Gott allein genügt, wie die heilige Teresa von Avila gesagt hat. Oder wer Gott hat, der hat alles. Wenn wir uns das immer wieder vorstellen, immer wieder ausbauen, immer wieder verstärken, dann nimmt dieser positive Gedanke immer mehr Platz in uns und verdrängt allen negativen Gedanken den Raum und lässt auch negative Gedanken gar nicht erst ein- und aufkommen. Das ist das Psychologische, die psychologische Seite, dass wir verstehen, dass unsere Gedankenwelt einen sehr starken Einfluss hat auf unsere Leidenschaften, auf die Regungen in uns. Wie können wir nun die ungeordneten Leidenschaften bekämpfen? Sobald wir uns bewusst werden, dass sich in unserer Seele eine ungeordnete Regung bemerkbar macht, müssen wir alle natürlichen und übernatürlichen Mittel anwenden, ihr zu widerstehen und sie zu beherrschen und zu bekämpfen. Und das ist am Anfang noch am einfachsten, deswegen ist am besten, wir nehmen den Kampf sofort auf, weil am Anfang es noch leichter ist, bevor die Leidenschaft sich immer weiter ausgebreitet hat. Wir können auch Handlungen, oder eine Hilfe ist auch, wenn wir Handlungen oder Dinge vermeiden, die die Leidenschaft fördern. Wenn wir zum Beispiel den Zorn in uns spüren, dass wir uns ruhig bewegen, dass wir schweigen, bis Ruhe eingekehrt ist. Oder wenn wir eine zu lebhafte Zuneigung zu einer Person vielleicht verspüren, die nicht in Ordnung ist, dass wir diese Person, wenn möglich, das meiden oder den Umgang auf das Notwendigste reduzieren. Das sind alles Dinge, wie wir äußerlich dann uns helfen können, durch unser äußerliches Verhalten uns helfen können, innerlich das Gleichgewicht zu bewahren. Oder dass wir Dinge tun, die uns ablenken, zum Beispiel einen Spaziergang machen oder Musik hören oder uns mit anderen, mit guten Menschen treffen oder uns unterhalten. Auf diese Weise können wir uns auf andere Gedanken bringen. Oder wir überlegen uns, was allein auf der natürlichen Ebene für uns für Nachteile entstehen würden, wenn wir dieser Neigung nachgeben. Oder zum Beispiel, wenn wir die Abneigung gegen eine Person spüren oder den Zorn, dass ich mir überlege, wie viel ich kaputt mache in meinem Leben, allein auf der natürlichen Ebene, wie viele Chancen ich verbaue, wie ich mich abkapsle, wie ich mich einmauere. Das sind alles Gedanken, die uns auch die Kraft schenken können, wenn sie auch nur auf der natürlichen Ebene sind, die uns die Kraft schenken können, dann diesen Neigungen nicht oder diesem Stachel sozusagen nicht zu folgen, den wir in uns spüren. Oder auf der übernatürlichen Ebene, dass ich mir überlege, solange ich noch an dieser Leidenschaft hänge, hänge ich noch an wie an selber geschmiedeten Fesseln, die ich mit mir herumtrage, und ich kann so lange keinen wirklichen geistigen Fortschritt machen. Deswegen möchte ich mich möglichst schnell losschneiden innerlich, damit ich innerlich frei bin und dann geistigen Fortschritt machen kann. Oder ich überlege mir, wie unwürdig es ist für einen Christen, dass er dieser oder jener Leidenschaft noch nachhängt, und wie viel ehrenvoller und edler es ist, ruhig und in Selbstbeherrschung zu leben. Oder ich übe positive Akte, die der Leidenschaft entgegengesetzt sind. Zum Beispiel, wenn ich Abneigung verspüre gegen jemanden, dass ich besonders liebevoll ihm begegne. Ihr kennt alle das Beispiel der heiligen Theresia von Lisieux, die gegen eine Mitschwester besondere Abneigung gespürt hat, aber sich so liebevoll ihr gegenüber immer geäußert hat, dass diese andere Schwester sich schon gewundert hat, warum sie so eine Zuneigung zu ihr verspürt. Es war ein großer Kampf, innerlicher Kampf, den vielleicht man von außen gar nicht sieht, aber der die heilige Theresia viel gekostet hat. Und so können wir uns bemühen, den Menschen, die wir vielleicht nicht so gerne mögen, Dienste zu leisten oder, wie gesagt, besonders liebenswürdig gegen sie zu sein oder für sie zu beten. Denn nichts besänftigt unser Herz und beruhigt unser Herz so sehr wie aufrichtiges Gebet für einen Feind. Überlegen wir uns als nächstes, wie können wir die Leidenschaften jetzt auf das Gute richten? Das ist ja eigentlich das Ziel, das Schöne, dass wir die Kraft nutzen zum Positiven, die Kraft, die in den Leidenschaften steckt. Denn wie gesagt, die Leidenschaften sind ja an sich nicht schlecht. Und so können wir zum Beispiel die Liebe und die Freude auf die reinen und rechtmäßigen Neigungen innerhalb unserer Familie zum Beispiel oder auf gute Freundschaften richten oder besonders natürlich auf Jesus, auf Gott, der ja der freigebigste und aufopferndste unserer Freunde ist. Dazu gibt es zwei schöne Kapitel in der Nachfolge Christi im zweiten Buch, das 7. und 8. Kapitel. Die Liebe Jesu über alles und Jesus mein bester Freund, die zeigen uns, wie schön wir diese Liebesneigung, die wir in uns haben, auf Jesus richten können. Dann Hass und Abneigung können wir gegen das Böse richten, gegen die Sünde, gegen die Lasterhaftigkeit und alles, was dazu führt, dass wir es verabscheuen und fliehen. Das Verlangen, das wir oft spüren, können wir verwandeln in rechtmäßigen Ehrgeiz auf natürlichen Gebiete, zum Beispiel für unsere Familie, für etwas Gutes, dass wir uns einsetzen für es. Oder auf übernatürlichem Gebiet, dass wir den Ehrgeiz haben, ein Heiliger zu werden, ein wirklicher Apostel und Nachfolger Christi. Die Traurigkeit, anstatt dass sie sich in Melancholie ausartet, kann uns ergebene Ergebung oder sanfte Ergebung werden in Prüfungen oder auch inniges Mitleid mit anderen Menschen, die traurig sind oder Not leiden, oder auch Mitleid mit dem leidenden Heiland. Die Verzweiflung können wir dazu nutzen, dass sie sich in Misstrauen gegen uns selber wandelt, in berechtigtes Misstrauen, dass wir uns selber nicht vertrauen, sondern auf Gott vertrauen, dass wir unsere Ohnmacht sehen, aber dass wir es eben durch Gott Vertrauen mäßigen, dass wir nicht in Verzweiflung geraten, sondern zwar misstrauisch sind, aber durch das Gottvertrauen in dem Gleichgewicht bleiben. Dann die Furcht kann ja ein sehr schwächendes und lähmendes und niederdrückendes Gefühl sein, aber für den Christen soll sie eine Quelle der Kraft werden. Wenn wir uns fürchten vor der Sünde, vor der Strafe, vor der ewigen Trennung von Gott, wenn wir davor zwar die Furcht spüren, aber dass uns diese Furcht Mut gibt gegen das Böse. Vor allem sollen wir Gott fürchten, wir sollen uns davor scheuen, ihn zu beleidigen, und wir sollen auch diese Furcht vor Gott soll uns helfen, keine Menschenfurcht zu haben, dass wir sehen, vor wem wir wahren Respekt haben sollen. Dann der Zorn, der so gerne Herrschaft über uns gewinnt, dass wir ihn nutzen zur gerechten und heiligen Entrüstung gegen das Böse, so wie Jesus den heiligen Zorn gespürt hat, als er gesehen hat, wie die Geldwechsler und Verkäufer den Tempel zu einer Markthalle gemacht haben. Dann die übertriebene Waghaltigkeit können wir nutzen zur Unerschrockenheit angesichts der Schwierigkeiten und Gefahren, denen wir begegnen. Und je schwieriger eine Sache, desto mehr erscheint sie uns würdig unserer Anstrengung. Und für all das ist es wichtig, dass wir die Betrachtung üben. Denn durch die Betrachtung können wir uns in das Positive hineindenken, können wir unseren Geist am Morgen schon in die richtige Richtung ausrichten, können wir uns vornehmen, was lassen wir ein, was lassen wir nicht ein in unsere Gedankenwelt. Wir können uns ein Ideal aufbauen oder eine tiefe Überzeugung, von der wir vorhin gesprochen haben, der wir folgen wollen, können sie uns lebhaft vorstellen, können sie uns so vorstellen, dass wir sie erreichen wollen, ihr nachfolgen wollen. Und bei der innigen Aussprache mit Gott allein, der unendlichen Wahrheit und Güte, erscheint die Tugend von Tag zu Tag liebenswürdiger und das Laster hassenswerter. Und bei all dem müssen wir aber die Leidenschaften auch lernen zu mäßigen. Auch wenn wir sie auf das Gute richten, so dürfen wir doch nicht in Hast geraten oder in Übertreibung. Zum Beispiel der Wunsch, fleißig zu beten, könnte manchmal zur Überanstrengung des Geistes werden. Oder die Liebe zu Jesus zu einer Gefühlsanstrengung, die Leib und Seele angreifen. Oder übertriebener Eifer könnte zur Überarbeitung führen. Mit anderen Worten, die guten Leidenschaften arbeiten uns auf, wenn sie zu ungestüm sind, wenn wir sie nicht mäßigen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir nicht in Hektik oder Übereifer geraten und dann plötzlich ausgelaugt sind, sondern das, was wir brauchen ist Beharrlichkeit bei der Anstrengung, denn sie bringt am meisten Frucht. Also immer Mäßigung üben und Ruhe und vermeiden, stets unter Spannung zu sein, kraftaufreibende, übertriebene Hast vermeiden. Denn unsere arme menschliche Maschine kann nicht andauernd unter Hochdruck arbeiten, wenn wir nicht wollen, dass sie einmal zusammenbricht. Oder wenn wir wissen, eine besonders große Anstrengung steht uns bevor, dann verlangt unsere Klugheit, dass wir uns etwas Ruhe gönnen davor oder danach, dass wir uns wieder Erholung gönnen nach einer großen Anstrengung. Wenn wir also unsere Leidenschaften so leiten und mäßigen, und das sollte hier ein kurzer Einblick sein, dann können wir lernen, sie zum Guten zu wenden. Dann sind sie kein Hindernis für uns, zur Vollkommenheit zu gelangen, sondern eine Hilfe in unserem täglichen Leben. Und in diesem Sinne wollen wir auch die Fastenzeit nutzen, wie gesagt, dass wir lernen, unsere Leidenschaften zu kontrollieren, sie zum Guten zu nutzen und sie zu mäßigen. Und so nehmen wir jetzt die Fastenzeit als Gelegenheit, wie gesagt, die Herrschaft des Bösen über uns immer mehr zu vermindern und schließlich ganz abzuwerfen. Und das Brevier hat gestern einen schönen Gedanken gehabt, der das ein bisschen zusammenfasst in einem Gebet, dass wenn das Böse nicht die Herrschaft über uns hat, dass wir dann keine Widerwärtigkeit fürchten brauchen, denn nichts kann uns etwas anhaben. Und so beten wir jetzt abschließend noch: Schütze, o Herr, dein Volk und reinige es gnädig von allen Sünden, denn keine Widerwärtigkeit wird ihm schaden, wenn es von keiner Ungerechtigkeit beherrscht wird. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.